In Psalm 51 heißt es: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Auch wenn diese Botschaft, dass Jesus an dir ganz dicht dran ist, weder dein Verstand noch dein Herz erreicht, so ist sie doch wahr. So ist sie doch wahr. Andersrum gesagt, du kennst die Geschichte von den Spuren im Sand. Da, wo nur eine Spur ist, wo du glaubst, Jesus ist nicht mehr da, du erlebst sie nicht, du siehst sie nicht. Und das ist die Zusage, die Jesus für dich hat, genau da trägt er dich. Vielleicht ist das schon ein Dauerzustand geworden bei dir. Vielleicht geht das schon über Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, dass du zornig, wütend, frustriert und was weiß ich alles bist. Und du hast keine Perspektive dafür, dass sich das ändern kann in deinem Leben. Mich hat die Fasten- und Gebetswoche die ganze Zeit immer wieder beschäftigt. Und da sind Sachen gewesen, die mich erschüttert haben, die ich vielleicht vorher geahnt habe, die nicht wirklich für mich nachvollziehbar waren. Den Luxus, sich zu erlauben, 25 Minuten Stille zu haben und dann hinterher festzustellen, dass es jedem Einzelnen inklusive mir schwerfällt, diese Stille überhaupt auszuhalten. Auch der Satz, Jesus ist immer da, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er ist immer auf 50 Zentimeter Abstand. Er ist da, aber ich bin nicht wirklich dran. Ich bin nicht wirklich dran. Er ist immer da, weil er sich zugesagt hat. Und genau das drückt eigentlich das aus, Jesus ist immer an dir dran. Ich wurde auch daran erinnert, an dieses Bild, das am letzten Abend war es, glaube ich, von Silvia geäußert wurde, von diesen Kriegern, die völlig ausgerüstet sind mit der gesamten Waffenrüstung. Nichts ist offen. Gott hat alles geschenkt. Es ist alles da. Und die stehen auf einem großen Feld, jeder auf einem Sockel auf 20, 30 Meter Entfernung. Und sie stehen da alle. Da habe ich gesagt, warum stehen die denn da? Natürlich, es ist doch so, dass wir zusammenrücken sollen. Ja, das stimmt, aber dieser Appell, einfach zu sagen, wir müssen enger zusammenrücken, der verpufft genauso in der Luft, wie er gesprochen wurde, weil er die Herzen nicht erreichen kann. Und ich habe mich lange gefragt, was das eigentlich bedeutet. Warum sind wir denn alle so völlig ausgerüstet und haben alles, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat? Und warum kriegen wir das nicht auf die Schiene, dass das irgendwie anders werden kann? Und ich kann dir sagen, eine Sache ist, wenn ich das Bild betrachte, ist so logisch wie alles andere, was man sich dazu denken kann. Die stehen da alle einfach. Sie stehen da unbeweglich. Es ist Stagnation. Es ist Stagnation. Und Krieger, die mit allem ausgerüstet sind und das, was sie von Gott geschenkt bekommen haben, nicht anwenden, sind ungeübt, die Waffenrüstung Gottes in ihrem alltäglichen Leben zu gebrauchen. Krieger, die mit allem ausgerüstet sind und einfach nur da stehen und sich nicht bewegen, sind ungeübt, die Waffenrüstung Gottes in ihrem Alltagsleben anzuwenden. Den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, den Gürtel der Wahrheit, die Stiefel zu treiben, das Evangelium. Wenn ich stehe und das nicht geübt bin, wenn ich da nicht geübt bin darin, das anzuwenden, nützt mir das alles nichts. Wir haben ja alle erlebt, dass diese Fasten- und Gebetswoche uns wirklich vorwärts bringt. Dass wir gedacht haben, Gott hat geredet und da sind Dinge passiert wieder. Und ich frage dich heute, derjenige oder diejenige, die an dieser Fasten- und Gebetswoche teilgenommen haben, was hat diese Fasten- und Gebetswoche bis heute in deinem Leben verändert? Was hat Jesus dadurch in deinem Leben freisetzen können? Ich will keine Antwort darauf haben. Ich möchte da nochmal einen Einschub machen. Die Botschaft, die ich heute habe, die ist nur für deinen Nachbarn. Die ist nicht für dich. die ist nur für deinen Nachbarn. Und da die nur für deinen Nachbarn ist, können jetzt alle nach Hause gehen. Wir sind heute Morgen hier nicht angetreten, um zu hören mit den Ohren oder was der Nachbar gebrauchen könnte oder was für den Nachbarn wichtig ist, sondern es geht um dein Herz, das Jesus momentan nicht erreichen kann. Obwohl er da ist, obwohl er dich trägt, obwohl er dich festhält, er sieht deine Situation ganz genau und kennt dich durch und durch. Und er steht da und ist da und liebt dich und lässt dich nicht alleine. Also versucht es einfach mal, nicht für den Nachbarn zu hören, sondern für dich selbst. Die Frage, die sich doch letztendlich in unserem Leben stellt, wenn wir wirklich diese Krieger sind, die auf diesem Sockel stehen, warum stagnieren wir? Warum kommen wir nicht wirklich in unserem Leben voran? Was bedeutet das eigentlich? Warum bin ich zornig? Warum bin ich vielleicht wütend? Warum bin ich frustriert? Warum glaube ich, dass ich abgelehnt werde? Warum glaube ich, dass ich ständig kritisiert werde? Warum glaube ich, dass die Geschwister mich nicht mögen? Warum glaube ich solche Dinge? Warum glaube ich das eigentlich? Es ist einfach zu plump und zu platt zu sagen, dass das alles nur eine Lüge des Teufels ist, obwohl das wahr ist. Aber es ist einfach nur zu plump und zu platt zu sagen, das ist alles eine Lüge des Teufels, denn das erreicht dein Herz auch nicht. Vielleicht weißt du auch gar nicht, warum du Jesus nicht erlebst. Du registrierst das einfach nur, bist vielleicht gar nicht wütend, vielleicht auch nicht frustriert, aber irgendwie so das richtige Erleben, dass Jesus dein Leben in seiner Hand hat, das hast du momentan nicht. Und trotzdem ist bei all diesen Dingen die Ursache die gleiche. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal eine Frage stellen. Wie oft haben wir Seminare gehört, haben wir Predigten darüber gehört, was die Berufung eines Christen ausmacht? Leute, wenn du 5 Jahre oder wenn du 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre oder längere Zeit, wenn du dich heute bekehrt hast, kann ich das vielleicht verstehen, dass du deine Berufung nicht kennst. Aber wenn du vielleicht längere Zeit mit Jesus unterwegs bist und du kennst die Berufung nicht, die er auf dein Leben gelegt hat, dann fehlt dir was. Oder nicht? Wir reden doch immer davon, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und was wäre das denn für ein liebender Gott, der dich 5, 10, 15 oder 20 Jahre laufen lässt, ohne dir zu sagen, was er in deinem Leben tun will und was er mit dir vorhat? Wenn du Gott so kennengelernt hast, dann hast du nicht Gott kennengelernt. Nicht den, der den die Bibel kennt. Da hast du etwas anderes kennengelernt. Vielleicht ein Abklatsch von dem, was da ist, aber nicht den wirklichen Gott, denn der will, dass dein Leben gelingt und er will dir seinen Plan offenbaren. Und jetzt frag dich mal, warum weißt du denn bis heute immer noch nicht, was die Berufung Gottes in deinem Leben ist? Bei all dem, was ich aufgezählt habe, ob das die Berufung ist, ob das die Frustration ist oder ob das die Wut ist, der Zorn oder die ganzen anderen, die Ursache ist immer die gleiche. Die Ursache ist immer die gleiche. Und wir kommen da auch noch zu, aber ich möchte euch erstmal so ein bisschen herausfordern. Vielleicht hast du sogar das Gebet und sagst, Herr, ich bin frustriert, ich bin wütend, ich bin zornig. Kannst du nicht bei den anderen mal was verändern, dass die mich endlich annehmen? Kannst du nicht endlich mal die anderen so umgestalten, dass in meinem Leben keine Kritik mehr ist, dass ich so angenommen werde, wie ich bin? Du betest das und du erwartest auch, dass Jesus was tut. Das ist dein Glaube. Du hast das wirklich verinnerlicht und es bewegt sich nichts oder nur ganz wenig. Vielleicht merkst du dann, wenn wir mal davon geredet haben und auch in Predigten das immer wieder anklingt, dass du nicht von deinen Umständen abhängig bist. Dann ist das jetzt wie so ein Hammer, der auf den Amboss fällt. Bong! Das hilft dir keinen Deut weiter. Auch wenn das wahr ist, aber es hilft dir keinen Deut weiter. Weil dein Herz immer noch nicht erreicht worden ist. Vielleicht hast du sogar die Erwartung, weil es gibt ja diese Situationen, wo wir erleben, dass es Spontanheilungen gibt. Krebs verschwindet, Augen werden geöffnet. Situationen, da kommt dann eben der rein, der heute auch im Zentrum des Gottesdienstes ist. Und meine Frustration, mein Zorn, meine Wut, mein Alleingelassensein, das nicht angenommen sein durch die Geschwister, und so macht es Gott eben nicht. Nicht mit einem Fingerschnipsen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das so passiert. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott, wenn er einen Plan in deinem Leben hat, mit dir diesen Plan erfüllen will, und er will mit dir einen Weg gehen und nicht einfach so machen. Er möchte ja auch, dass etwas in deinem Leben sich umgestaltet, dass es wirklich ein Fundament gewinnt, das tragfähig ist, auch wenn vielleicht real der eine oder andere dich ablehnt, der eine oder andere dich kritisiert. Auch wenn das wirklich mal passiert, weil wir Menschen sind fehlerhaft, wir werden nicht perfekt sein, das ist zu meinem Leidwesen, ich wäre doch so gerne perfekt. Ich wäre doch so gerne perfekt, aber ich bin es nicht, und ich krache auch immer wieder da dran, wenn es eben nicht so läuft. Aber Gott möchte, dass dein Leben auf einem soliden Fundament steht. Alles, was wir heute Morgen betrachten, ist nicht notwendig, um in den Himmel zu kommen. In den Himmel kommst du, weil du dein Leben Jesus anvertraut hast. Weil du gesagt hast, Jesus, ich habe erkannt, mein Leben ist bisher ohne dich gelaufen. Du sollst Herr in meinem Leben sein. Du bist für meine Schuld, dass ich vom Vater getrennt bin, am Kreuz gestorben, hast meine Schuld getragen. Du bist auferstanden und lebst. Ich glaube an dich. Und wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist nicht heilsnotwendig, was wir heute Morgen hier betrachten. Du darfst deinen Weg so weitergehen, wie du möchtest. Es ist nicht erforderlich, dass wir irgendetwas in unserem Leben ändern, um gerettet zu werden. Wenn du mit dem, was du im Moment hast, mit dieser Frustration, Wut und Zorn, wenn du damit zufrieden bist, dann kannst du gerne damit leben. Kein Problem. Jesus liebt dich trotzdem. Und er macht dir die Tür auf, wenn es in den Himmel geht. Das heißt, wenn du hier auf der Erde wirklich deinen letzten Atemhauch getan hast und dein Herz stillsteht, dann hält Jesus dir die Himmelstür auf und du darfst rein, weil du dein Leben Jesus anvertraut hast. Aber wenn du ein bisschen mehr genießen möchtest in deinem Leben, so wie Joyce Meyer das sagt, das Leben genießen, wenn du ein bisschen mehr Fülle in deinem Leben hast, wenn du eigentlich weißt, dass du in das Bild Jesu verwandelt werden sollst, dann ist es notwendig, dass du dich dem stellst. Und Jesus will mit dir vorangehen. Er will dich ja nicht da stehen lassen, wo du bist. Du darfst zu ihm kommen, wie du bist. Es erinnert mich an eine Liedzeile aus dem Pro-Christ-Lied. Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Aber er lässt dich nicht so, wie du bist, wenn du ihn lässt. Er lässt dich nicht so, wie du bist, wenn du ihn lässt. Jesus hat dich geschaffen mit deiner Persönlichkeit und mit deinem Charakter. Was meinst du, was er da geschaffen hat? Schrott? Wenn jetzt auch nur einer glaubt, dass das Schrott ist, dann müssen wir hinterher nochmal ein ganz ernsthaftes Gespräch in einer Ecke unter vier Augen führen. Jesus hat dich geschaffen mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Charakter, und er hat gesagt, es war sehr gut. Und es war sehr gut. Halleluja. Das ist nicht meine Meinung, sondern wir können das in der Schrift nachlesen. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Halleluja, du bist wunderbar gemacht. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Du warst schon ein Gedanke Gottes, bevor deine Eltern überhaupt nur daran gedacht hatten, Geschlechtsverkehr miteinander zu haben, um dich zu zeugen. Schon lange vorher, von Anbeginn dieser Welt, wollte Jesus dich. Er wollte dich in deiner Persönlichkeit, er wollte dich in deinem Charakter, so wie du bist. Er hat dich geschaffen als ein Juwel. Der teuerste Diamant, den es auf der Welt gibt, ist auch nicht nur annähernd so wertvoll, wie du geschaffen wurdest. Und wenn du alle Reichtümer, alles Materielle, alles, was es auf der Erde gibt, zusammenraffen könntest, dann bist du immer noch mehr wert. Weil Jesus der Schöpfer deines Lebens ist. Er hat deine Persönlichkeit geschaffen und er hat deinen Charakter geschaffen. Er hat dich nie anders gewollt. Denn wenn er dich anders gewollt hätte, dann hätte er dich anders geschaffen. Er ist souverän. Er ist derjenige, der keine Fehler macht. Dennoch, wenn du auf dein Leben siehst, findest du doch noch so ein paar Unzulänglichkeiten vielleicht, die dir aufgefallen sind, so im Laufe der Zeit deines Lebens, wo eventuell irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Und du wunderst dich vielleicht, warum das nicht so ist, wenn du doch wirklich dieses Juwel bist, wenn du doch wirklich dieser Charakter bist, den Gott haben wollte, wenn du wirklich diese Persönlichkeit bist, die Gott haben wollte. Wie kommt das dann zu diesen Unzulänglichkeiten? Ist das nicht frustrierend? Psychologen teilen Menschen in zwei Kategorien ein. Mindestens zwei, aber erstmal so ganz grob. Die, die therapiert werden müssen und die, die nicht therapiert werden müssen. Und dann gibt es da also mehrere Kriterien, die man mit jedem machen kann. Da gibt es dann Fragebögen und dann werden Gespräche geführt und danach kann dann ein Psychologe beurteilen, ob du therapiert werden musst oder nicht. Ich bin da viel zu unbewandert. Also ihr könnt Elke da mal fragen, die hat ein Studium bei der Ignis gemacht, wie das dann also so kategorisiert werden kann und welche Sachen es da gibt. Das ist mir alles viel zu tief. Da komme ich auch gar nicht hin. Da muss ich mich wirklich reinlesen. Das ist einfach zu schwierig für mich. Ich habe gar nicht die Zeit dafür. Aber eins weiß ich, es gibt Menschen in den Augen der Psychologen, die müssen therapiert werden und andere nicht. Und in letzter Zeit ist ein Buch auf den Markt gekommen von einem Arzt, der fragt, therapieren wir eigentlich die Richtigen? Also man kann das alles mal so in Frage stellen, weil vieles von dem, was da an Psychologie läuft, ist richtig, aber vieles ist einfach auch Menschenwerk und bei vielem stehen Psychologen völlig auf dem Schlauch. Gerade wenn es um weltliche Psychologen geht, die mit Kirche und mit Jesus nichts zu tun haben, die können viele Dinge aufdecken und aufreißen, das ist wahr, aber sie haben dann keine Lösung und lassen die Menschen mehr oder minder dann mit ihren aufgerissenen Wunden stehen, dann gehen Ehen kaputt, Leute krachen völlig zusammen. Also es ist einfach eben nicht einfach. Also die Psychologen kategorisieren sie in Menschen, die eine Persönlichkeitsstörung haben und andere, die keine Persönlichkeitsstörung haben. Jesus ist die Bibel, also Jesus ist das Wort Gottes. Und Jesus sieht das völlig anders. Jesus sieht das völlig anders. Ich sage das jetzt mal so ketzerisch. Jeder, der Christ wird, braucht Therapie. Diese Unzulänglichkeiten und diese Schwierigkeiten in deinem Leben, die du selber nicht überwinden kannst, wo du immer wieder vor die Wand rennst, wo du immer wieder die gleichen Dinge erlebst, dass du abgelehnt wirst, dass du frustriert bist, dass du zornig wirst, dass du wütend wirst und solche Geschichten. Das sind diese kleinen Unzulänglichkeiten, klein in Anführungsstrichen, diese kleinen Unzulänglichkeiten, die dir das Leben schwer machen. Und Jesus möchte ja nicht, dass du so läufst. Zum einen ist es wichtig, das als Lüge des Teufels zu entlarven, dass alle in der Gemeinde dich ablehnen zum Beispiel, weil das ist einfach unwahr. Das ist einfach erstmal nur zur Registrierung da, denn Jesus hat die Gemeinde gesetzt, dass wir uns untereinander lieben sollen. Und die andere Frage, die sich damit verbindet, warum kannst du denn die, die dich ablehnen, nicht einfach so annehmen, wie Jesus sie angenommen hat? Wir sollen noch in das Bild Jesu verwandelt werden. Vielleicht ist es einfach auch mal dran, aufzuhören, auf die anderen zu schimpfen und endlich mal Gott in deinem Leben ranzulassen, dass er das wirklich verändern darf. Krass, oder? Macht mal eure Kragen so etwas weiter nach hinten, damit ich nicht höre, wie sich bei einigen die Nackenhaare aufstellen. Weil das, was ich im Moment sage, hältst du wahrscheinlich noch für unmöglich. Aber ich kann dir auch sagen, mit Gott ist nichts unmöglich. Du als Mensch, ich als Mensch, wir sind in die Sünde hineingeboren worden. Das heißt in die Trennung von Gott. Und Jesus hat dich geschaffen und gewollt mit deiner Persönlichkeit und mit deinem Charakter. Und ich kann dir ganz klar sagen, Jesus möchte deine Persönlichkeit nicht verändern. Jesus möchte deine Persönlichkeit nicht verändern. Denn wenn er das machen würde oder müsste, hätte er ja bei der Schöpfung deiner Person einen Fehler gemacht. Denn er hat dich ja von Anfang an so gewollt, wie du bist. Das haben wir ja schon betrachtet. Du bist doch so gewollt, wie du bist. Also hast du keine, muss nicht deine Persönlichkeit verändert werden? Ja, was denn dann, bitteschön? Deine Persönlichkeit soll heil werden. Deine Persönlichkeit soll heil werden. Auf fromm kanaanäisch, wenn man das also weiter spinnt, heißt das, das ist dann, kommt, das läuft dann in die Heiligung rein. Jesus ähnlicher werden. Hast du Jesus außer an einer Situation mal erlebt, dass er wirklich frustriert war? Dass er so tief frustriert war, dass er gesagt hat, dass er mit seinem Vater nichts mehr zu tun haben will? Dass er gesagt hat, diese blöden Jünger, die ich berufen habe, sind alles nur Chaoten, da hält doch keiner zu mir, die lehnen mich ja alle ab, diese ganzen Pharisäer, diese Idioten, was wollen die eigentlich von mir? Ich bin der Sohn Gottes. Warum, was wollen die eigentlich von mir? Warum lehnen die mich ab? Warum schimpfen die über mich? Warum kritisieren die mich andauernd? So ist Jesus doch permanent durch die Welt gegangen, oder? Wenn ich Jesus vor Augen habe, habe ich ein anderes Bild. Jesus war immer in der Lage, die Situation einzuschätzen, weil er mit dem Vater Gemeinschaft hatte und nur das getan hat, was er den Vater im Himmel tun sieht. Und wir sollen Jesus ähnlicher werden. Jesus ist unser Arzt. Er will, dass deine Persönlichkeit heil wird und nicht in dem Stadium bleibt, wo sie jetzt ist. Und diese ganze Geschichte rührt daher, dass wir geprägt sind von dem, was die Sünde ist. Und das hat sich über die Jahrhunderte bis hin übertragen, bis zu deinen Eltern. Und deine Eltern haben dir auch, egal ob du aus einem frommen oder nicht frommen Hintergrund kommst, deine Eltern haben dir einfach auch Dinge mitgegeben, die deine Persönlichkeit auch geprägt haben, die nicht unbedingt zu deinem Vorteil sind und auch nicht zum Vorteil für das Reich Gottes. Und da hat sich vielleicht über die Jahrzehnte, vielleicht schon seit deiner Geburt, haben sich Dinge verfestigt in deinem Leben, die so zementiert sind, dass, wenn das Wort Gottes kommt, dass es einfach nur abprallen kann. Jesus liebt dich. Poff. Jesus hat dich so geschaffen, wie du bist. Poff. Jesus hat dich so gewollt, wie du bist. Poff. Das kann nicht sein, weil ich raste ja förmlich aus, wenn ich diese Sätze nur höre. Es kocht in mir drin, weil ich das anders erlebe. Ja, dann ist es doch mal vielleicht dran zu sagen, ich will das nicht mehr erleben. Und wirklich Jesus an die Sache ranzulassen. Und zwar nicht nur oberflächlich, dass man einfach ein paar faule Blätter abschneidet und an der nächsten Stelle wieder andere faule Blätter hervorkommen, sondern Jesus, wenn es darum geht, um Persönlichkeit, dann ist das was Tiefes. Das ist eigentlich dein ureigenstes Ich, das Jesus geschaffen hat. Das ist deine Persönlichkeit. dann heißt das vielleicht nicht mehr, diese faulen Blätter abzuschneiden, sondern wirklich an die Wurzel ranzugehen und Fragen zuzulassen, die du bis jetzt verdrängt hast, geleugnet hast und weggeschoben hast und als Lüge bezeichnet hast. Hast du dich mal gefragt, warum du immer wieder an den gleichen Stellen frustriert bist? Warum du immer wieder an Punkte kommst, wo du nicht weiterkommst und wo du immer wieder in die gleiche Falle reintappst und wieder denkst, Mensch, der lehnt mich doch ab. Die lehnt mich doch ab. Maria Prehan hat ja ein Buch geschrieben und dieser Titel, ich habe das Buch zwar noch nicht gelesen, aber der Titel, der begeistert mich immer wieder, Lola Gola. Loslassen, Gott lassen. Du siehst vielleicht diese Unzulänglichkeiten in deinem Leben und du weißt, das muss anders werden und du strengst dich an. Du strengst dich an, dass es anders wird. Du läufst und läufst und läufst und dann irgendwann geht dir die Puste aus, weil wir haben nur eine bestimmte Kondition und dann bist du frustriert, genauso wie vorher, es hat nichts gebracht. Und es ist einfach so, dass es aus eigener Kraft nicht machbar ist, diese Dinge wirklich auf die Schiene zu kriegen. Auch wenn du bestimmte Dinge erkennst, und es ist auch sinnvoll, Dinge zu erkennen, und manches erledigt sich vielleicht auch dadurch, alleine, dass dir das schon bewusst wird, aber es gibt bestimmte Dinge, die gehen so tief in deine Persönlichkeit hinein, da kommst du alleine nicht raus. Weil du hast dich nicht geschaffen. Du weißt nicht, wie du innerlich wirklich zu 100% tickst. Der Einzige, der das wirklich kennt, ist Jesus. Deswegen ist es auch wichtig, sich in erster Linie erstmal an den Arzt Jesus zu wenden. Aus Jesaja 53, er ist unser Arzt. Und wenn wir das also erkennen, dass sich vielleicht über die Jahrzehnte immer wieder Dinge verfestigt haben, wo das Wort Gottes einfach nur noch abprallen kann, und das spürst du ja, dass das Wort Gottes dich teilweise nicht erreicht, das ist das, was in 2. Korinther 10 in den Versen 3 bis 5 mit Gedankengebäuden und Festungen gemeint ist, die es einzureißen gilt. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen, alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Es sind diese Gedankengebäude, die so fest zementiert sind, dass das Wort Gottes nicht an dich rankommt. Dass es, weil du hast Erfahrungen gemacht, die dich geprägt haben, die dir im Laufe der Zeit immer wieder begegnet sind, die das fest zementiert haben und immer wieder festgemacht haben, dass du gar keine Chance hast, in einer anderen Struktur zu denken. Und jetzt weißt du auch, warum du da zum Scheitern verurteilt bist, wenn du anfängst und sagst, wenn, so wie in Römer 12, dass wir uns unseren Sinn erneuern sollen, dass wir das nicht einfach so können und schon gar nicht mit einem Fingerschnipsen, sondern das bedarf der Heilung unseres Arztes, nämlich Jesus Christus. Er hat dich geschaffen in der Persönlichkeit. Er weiß, wie du wirklich gemeint bist. Er weiß, wie dein Charakter sein soll. Und er will dir helfen, dass das heil wird. Dass das heil wird. Und vielleicht spürst du, dass du diese Stagnation in deinem Leben erlebst. Und du willst, also ich habe keinen Bock auf Stagnation. Und wie oft stehe ich in meinem Leben an Punkten, wo ich einfach nicht weiterkomme? Oder glaubt ihr, und es ist damit getan, mir zu sagen, ey, du hast Übergewicht, du musst mal ein bisschen weniger essen. Was meint ihr, wie oft ich angelaufen bin, genau das durchgemacht habe, aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung versucht habe, diese Dinge umzusetzen? Oder meine Frau sagt mir, bei jedem Essen ist nicht so schnell. Ist einfach nicht so schnell. Das macht keinen Spaß, mit dir zu essen. Du bist ja fertig, bevor ich mir überhaupt aufgetan habe. Ja, ihr findet das lustig. Also bei uns ist das gar nicht so lustig zu Hause. Aber es sind mal einfach so diese konkreten Beispiele, die ja das Ganze ein bisschen schmackhafter machen, oder? Und dann frage ich mich mal, wo kommt das eigentlich her? Wenn ich euch das erzähle, ich hoffe, ihr habt hinterher noch Lust, zu essen. Ich habe auch angefangen, mal so ein paar Sachen in meinem Leben zu reflektieren. Und ich war als Kind unterernährt. Meine Eltern hatten natürlich Angst, dass man ihnen sagen würde, sie würden dem Kind nicht genug zu essen geben. Zum Arzt gerannt, Appetitanreger bekommen, allen möglichen Scheiß, sage ich mal auf gut Deutsch, den es damals auf dem Markt gab, nur damit ich mehr essen sollte. Alles, was ich aß, war dieser Appetitanreger, weil der schmeckte so ein bisschen nach Orange, aber den Rest konntest du vergessen. Und ich bin in meiner Kindheit bei jedem Mittagessen mit Widerwillen an den Tisch gegangen. Und dann gab es auch Essen, das ich also überhaupt nicht mochte. Und meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich aufesse. Und ich habe mich erbrochen am Essentisch, auf meinen Teller, weil ich es einfach nicht konnte. Und meine Eltern haben mich gezwungen, aufzuessen. Ihr merkt vielleicht, dass diese Dinge, das, was in deinem Leben abläuft, nicht unbedingt nur mit der primären Situation was zu tun hat, sondern dass es durchaus Situationen in deinem Leben gegeben hat, die solche Gedankenfestungen und Gebäude zementiert haben. Und ich hab mir das nicht selber ausgedacht, dass ich jetzt mal eine Reise in meine Vergangenheit zurückmache und mal gucke, was sich da so alles getan hat, sondern ich habe Jesus gesagt, Jesus, ich möchte, dass mein Leben anders wird. Ich will nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ich will nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und er hat angefangen, mir Dinge zu zeigen aus meinem Leben, wo eventuell Wurzeln sind für ein Verhalten, das ich heute an den Tag lege, was primär damit überhaupt nicht erstmal in Verbindung zu bringen ist vielleicht, weil man es nicht so offensichtlich sieht. Aber er weiß es. Deswegen, wer seine Hand an den Pflug legt und blickt zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Es geht nicht darum, zurückzublicken und zu wissen, was in meinem Leben vorher gewesen ist, sondern es geht darum, dass Jesus dir diese Dinge zeigt, weil er nur in der Lage ist, letztendlich auch die Schritte, die in die Wege geleitet werden müssen, mit dir zu gehen, und zwar in der richtigen Reihenfolge. Was nützt dir das, wenn du das Haus am Dach anfängst? Es ist schon sinnvoll, auf dem Fundament aufzubauen. Und das Haus von unten hochzubauen. Und diese Schritte, wie das geht, das will Jesus dir zeigen. Da will er dir helfen. Da will er bei dir sein. Und weil ich das auch immer wieder mitbekomme und auch erlebe, auch in meinem eigenen Leben, weil ich mich so mit mir selber beschäftige, warum die anderen mich ablehnen und warum vielleicht das eine oder andere an Kritik an mich herangetragen wird, wo ich gar nicht weiß, was ich eigentlich getan habe, da bin ich so mit mir selbst beschäftigt, dass ich den anderen aus dem Blick verliere. Da registriere ich gar nicht mehr, was der andere vielleicht Gutes tut. Sag mal, seid ihr eigentlich froh darüber, dass ihr heute Morgen hier in den Gottesdienstraum gekommen seid, der sauber ist? Seid ihr eigentlich froh darüber, dass die Stühle so schön da stehen, wie sie da stehen, dass man sitzen kann? Oder dass wir zum Beispiel überhaupt in der Lage sind, hier diese Dinge so an der Wand zu machen, wie sie stattfinden? Ein Beispiel dazu, was ich lange auch nicht wirklich registriert habe, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben da einen PC stehen, der das Ganze leistet. Wo kommt denn der her? Hat Jesus den da hingestellt? Nee, Heiko hat ihn hingestellt. Danke dafür. Das muss man einfach mal auch wieder anfangen zu registrieren, dass hier Dinge passieren, die wir so für selbstverständlich nehmen, weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir den Blick für den anderen verloren haben. Und das ist der Grund, warum wir vielleicht diese Gemeinschaft, die wir suchen, gar nicht erleben. Wir erwarten immer von dem anderen, dass er doch endlich diese Gemeinschaft bringt, die ich brauche. Und wenn das jeder tut, haben wir keine Gemeinschaft. Das kann doch gar nicht funktionieren. Das ist genauso, dass die Botschaft heute Morgen nur für deinen Nachbarn ist. Es geht doch darum, einfach diese Dinge auch wieder ein Stück weit zu erkennen und zurückzugehen auf das Ganze. Dass wir anfangen, auch wieder einen Blick dafür zu bekommen, was eigentlich hier läuft. Und das ist nicht alles selbstverständlich, was hier ist. Auch dass es hinterher Kaffee und Kuchen gibt. Nur mal so ein Satz nebenbei. Ich weiß nicht, wer das ist und wer sowas macht, aber wir sollten in einer christlichen Gemeinde, die meint, dass sie Jesus nachfolgt, keine Lebensmittel wegschmeißen. Jedenfalls nicht welche, die gut sind, die nicht verdorben sind. Das sage ich nur mal so als Exkurs. Letzte Woche Sonntag sind volle Teller mit gutem Essen einfach in der Mülltonne verschwunden. Und ich war nicht da. Ihr könnt euch sicher sein, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich da ein paar Takte zu gesagt. Und genauso ist das hier mit dem Kuchen. Es geht nicht darum, den Kuchen einmal anzubeißen, ihn liegen zu lassen. Und wenn eure Kinder das tun, dann seid ihr dafür verantwortlich, dass das nicht passiert. Es geht nicht an, dass Leute in der Welt verhungern und wir schmeißen hier in vollen Zügen die Lebensmittel weg. Aber es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass wir das haben. Wir nehmen das so selbstverständlich, weil es ist ja jeden Sonntag da. Und wenn mir der Kuchen eben nicht schmeckt, was hat der denn da für einen Blödsinn gebacken? Schmeiße ich es eben weg? Nee, das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht richtig, Leute. Es geht also darum, diese Gedankengebäude, die wir nicht in der Lage sind, selber einzureißen, dass wir Jesus bitten, dass er anfängt. Ich weiß nicht, wie er das macht, ob mit Hammer und Meißel oder dass er anfängt, mit den Fingern zu kratzen oder dass er einen Presslufthammer nimmt und nur brrr, richtig mal das Ding zum Einsturz bringt. Keine Ahnung, wie er das in deinem Leben macht. Wichtig ist aber, dass du ihn ranlässt. Ich habe dieses Bild, ich habe ein Bild vor Augen, was ich euch noch mitgeben möchte, dass das eigentlich symbolisiert, wie du dich fühlst. Es ist eine endlose Fläche und du weißt die Richtung, wo du lang gehen musst und plötzlich kommst du an eine Stelle, da ist ein Graben, ein richtiger Abgrund. Wenn du da reinstürzt, weißt du, bist du weg, keine Chance, aber du weißt, dass es nur auf der anderen Seite des Grabens weitergeht. Aber nur auf der anderen Seite des Abgrundes geht es weiter. Wenn du jetzt Anlauf nehmen würdest und versuchtest, darüber zu springen, ist es genau um diese 50 Zentimeter zu breit, die du vielleicht in der Lage wärst zu springen. Das heißt, wenn du Anlauf nimmst mit aller Kraft und mit allem, was dir zur Verfügung steht, springst du ab und schaffst noch nicht mal mit den Fingern oben an die Kante zu kommen, sondern du stürzt ab und bist weg. Und Jesus ist bei dir und er sieht dich. Er sieht dich. Er ist bei dir. Und er sagt dir, pass auf, alleine schaffst du es nicht. Alleine schaffst du es nicht. Aber lass uns doch zusammenspringen. Ah, ich habe Angst. Ich weiß nicht, worauf ich mich da einlasse. Das ist so tief da. Und was ist, wenn ich jetzt mit Jesus springe und es funktioniert nicht? Und dann fängst du an und läufst diesen Graben entlang. Du bist schon 10 Kilometer gelaufen und der Graben ist immer noch da, ist immer noch so breit und Jesus sagt, komm, lass uns doch zusammen springen. Und du läufst und läufst und läufst. Ich weiß nicht, wie lange man braucht, um einmal rum zu sein, aber irgendwann bist du dann einmal rum und der Graben ist immer noch da und Jesus sagt dir, komm, lass uns doch zusammenspringen, ich will dir doch helfen. Du schaffst es nicht allein, diesen Abgrund zu überwinden. Und du wirst immer frustrierter. Ach Jesus, was du mal immer hast, ich will eine Brücke haben. Ich will da nicht mit dir rüberspringen. Jetzt mach doch mal einfach, Jesus, hilf mir doch einfach mal und mach da mal eine Brücke hin, dass ich da rübergehen kann. Komm, wir springen zusammen. Es ist der Weg, den Jesus mit dir gehen will. Es ist nicht dein Weg, den du vorgibst, damit Jesus das tut, was du willst. Sondern Jesus ist mit dir unterwegs und er möchte mit dir über die Abgründe deines Lebens springen. Und das ist dieser Abgrund ist wirklich, weil es geht wirklich tief, wenn es an die Persönlichkeit geht, die heil werden soll und von der Wurzel geheilt werden soll, dann geht es an dein ureigenstes, tiefstes Innere. Und das ist doch das Schöne, wenn ich mich auf Jesus einlasse und wenn ich ihm vertraue. Und Mick Pelzer ist gerade auch zu dieser Predigt heute Morgen für mich auch ein echtes Vorbild, der alles hinter sich gelassen hat und nur auf Jesus vertraut und Jesus versorgt ihn. Er ist da. Auch die Sache, als er mit seinem Knie diese Entzündung hatte, wer das alles mitgelesen hat. Jesus hat nicht zugelassen, dass ihm etwas Schlimmeres passiert ist, als dass er operiert werden musste. Und es hat alles, auch wenn mit Schwierigkeiten und Holprigkeiten und Unwohlsein und allem, aber er hat sich auf Jesus verlassen. Und das kam auch in jeder seiner Mails durch. Und ich konnte das wirklich glauben, dass er Jesus voll vertraut. Und preist dem Herrn, er sitzt mit 2 gesunden Beinen heute hier im Gottesdienst, weil er Jesus vertraut hat. Halleluja. Jesus hat dich als Juwel geschaffen. Jesus hat deine Persönlichkeit gewollt. Jesus hat dabei keinen Fehler gemacht. Jesus muss deine Persönlichkeit nicht verändern, weil er dich mit ihr geschaffen hat. Jesus will deine Persönlichkeit von der Wurzel her heilen. Jesus will mit dir weiter voran, vorwärts gehen. Jesus wartet auf dich. Jesus will die Stagnation in deinem Leben nur, da habe ich Leben weggelassen, okay. Jesus will die Stagnation in deinem Leben nur mit dir beenden und nur mit dir vorwärts gehen. Er macht es nicht ohne dich. Er zieht dich nicht, er reißt dich nicht, sondern er wartet auf dich und möchte, dass du dich ihm neu öffnest. Wir haben vor einiger Zeit eine Gebetsstunde gehabt, die Allah gemacht hat. Und da ging es darum, aufzuschreiben, wofür bist du hier in der Gemeinde dankbar und wofür bist du in deinem persönlichen Leben dankbar. Und ich stand auf dem Schlauch. Nicht, weil ich nicht dankbar gewesen wäre, sondern weil ich kann Privat und Gemeinde nicht wirklich trennen. Das geht irgendwie nicht. Und dann habe ich da gesessen und habe dann etwas aufgeschrieben. Wir wollen gleich einen Moment der Stille haben und ich möchte euch einladen, das zu lesen. Und wenn du das auch für dein Leben sehen kannst, dass du das für dich annimmst und Jesus einfach sagst, ich möchte mit dir neu beginnen, dass du mich von der Wurzel her heilst, dass ich rauskomme aus dieser Litanei der Ablehnung, der Kritik, der Frustration, der Wut. Wenn wir das ganze Leben Jesu sehen, war er einmal zornig. Und wenn du dein Leben siehst, wie oft bist du zornig? Wie oft bist du wütend? Wie oft bist du frustriert? Wir sollen verwandelt werden in das Bild Jesu. Und Jesus, nur Jesus kann das in dir und mit dir machen. Also ich möchte euch das ans Herz legen. Lasst uns einfach einen Moment der Stille haben und Gebet. Und danach wollen wir noch ein Lied singen. Und danach möchte ich euch dann noch was mit auf den Weg geben. Jesus, in dieses Leben hast du mich gestellt und das bedeutet mir alles. Und doch ist es zu wenig, weil ich die Veränderung, Heilung und Unterweisung von dir brauche und lange noch nicht am Ziel bin. Ohne dich kann ich es nicht erreichen. Oft ist mir alles zu viel, weil du zu wenig Realität in meinem Leben bist. Und das liegt an mir. Ich lasse dich zu wenig in mein Leben, vor allem zu wenig in die Tiefen. Aber ich danke dir, du gibst nicht auf. Du bleibst dran. Sanft, aber bestimmend führst du mich von Abgrund zu Abgrund in meinem Leben und lässt sie mich mit dir überwinden. Oft habe ich Angst, verdränge, leugne, aber du bist bei mir. Danke für alle, die du mir auf den Weg gegeben hast, meine Familie, die Gemeinde, sie alle helfen mir, an erster Stelle du, Jesus. Ich möchte dich einladen, wenn du wirklich eine Veränderung in deinem Leben erleben möchtest, dass das Lied, was wir jetzt singen, Lord, I give you my heart, I give you my soul, have your own way in me, das ist eigentlich die Zeile, wo es letztendlich, ich will Jesus alles geben, aber er soll seinen Weg in mir haben, nicht er soll meinen Weg gehen, den ich ihm vorgebe. Have your own way in me. Hab deinen Weg, Jesus, in meinem Leben, damit ich wirklich Veränderung erlebe.